Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Auswandern Thailand Podcast. Heute haben wir einen ganz interessanten Gast bei uns im Podcaststudio. Wolfgang von der ICABC-Schule ist auch wieder am Start. Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan.
Und bei mir sitzt auch noch der Thomas Seeland vom Brambori Restaurant. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist.
Ja, guten Tag. Wie man in Hamburg sagt, oder moin.
Moin, moin.
Moin, ja, moin, moin, das ist schon zu viel Gelaber.
Das ist schon zu viel Gelaber. Wolfgang, okay. Ich würde ganz gerne an dich übergeben, damit du erstmal unseren Gast etwas vorstellst für die Leute, die ihn noch nicht kennen, und dann gleich direkt ins Gespräch einsteigen, denn ich bin sehr gespannt auf die Story von Thomas heute.
Ja, der Thomas ist natürlich den meisten auch bekannt, einfach durch das Restaurant, was er hier in Pattaya betrieben hat und jetzt auch zum Teil auch wieder betreibt, beziehungsweise seine Frau, das Brambori Restaurant. Und wir kennen uns, wie viele Jahre, wann war das gewesen, als wir uns kennengelernt haben? Da kamst du zu mir in die Sprachschule rein und hast einen Sprachkurs gebucht. Wie lange ist das her, Thomas?
Jetzt fast genau 10 Jahre.
10 Jahre, da kann ich mich erinnern. Da kam ein Thomas, den ich nicht kannte, ganz frisch und sagte, ich bin jetzt hier in Thailand und werde hier, ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, du möchtest hier geschäftlich aktiv werden und willst deswegen ein bisschen Thai lernen. Und dann hast du bei uns einen Sprachkurs gebucht. Wie hat das Ganze mal angefangen? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du überhaupt jemals nach Thailand gekommen?
Ja, relativ einfach erzählt. Vor ungefähr 20 Jahren war ich im Hafen, Hamburger Hafen, Verlademeister und hatte einen Burnout nach einem Projekt, das ich geleitet hat, was ganz schnell aufgehört hat, und war dann 3 Wochen stationär in der Universitätsklinik und war dort in einer Abteilung für ältere Menschen, war aber noch eigentlich jüngerer, weil, wie man das weiß, die Krankenhäuser ist nicht so ganz einfach, einen Termin zu bekommen. Und nach 3 Wochen sagte der Arzt zu mir, ich schreibe Sie noch krank und Sie machen Urlaub und sagen niemandem wohin und entspannen. Das war so 11 Uhr morgens in Hamburg in der Universitätsklinik. Dann ja, Sachen gepackt. Damals war ich noch verheiratet in Deutschland mit meiner Frau und bin dann zum Flughafen gefahren. War so 16 Uhr. Aber was viele vielleicht nicht wissen, in Hamburg fliegen alle Urlaubsflieger morgens, zumindest damals, und nur die Businessflieger kommen abends. Und dann haben die mir gesagt, da, okay, kannst heute fliegen, aber von Berlin mit ICE 2 Stunden. Und dann habe ich gesagt, okay. Voraussetzung war, ich möchte tauchen, mindestens 25 Grad und schön warm halt so.
Du hattest vor 20 Jahren einen Burnout.
Ja.
Wie alt warst du da?
Naja, 20 Jahre zurück sind jetzt dann knapp 30.
Knapp 30. Ja, nur unsere Zuhörer sehen dich nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen über dich erzählen. Du warst damals 30 und hattest einen Burnout und bist so dann einfach nach Thailand gekommen zum Urlaub machen, oder?
Zum Urlaub machen.
Wie lange warst du hier?
Geplant waren 2 Wochen. Ich war damals noch so noch wesentlich übergewichtiger als heute. Ich hatte so um die 200 Kilo.
Wow, Wildecker Herzbuben, ne?
Ja. So. Aber nur der eine davon.
Okay.
Ja. Und ja, bin dann halt im ICEA, habe ich auch erst geguckt, wo es überhaupt hingeht. Und da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben eigentlich Pattaya mal gegoogelt. Vor 20 Jahren ging das ja schon, aber nicht so wie heute.
Wie, also Moment. Du bist in ICE eingestiegen, bist zum Flughafen nach Berlin und wusstest noch nicht richtig, wo es hingeht?
Ich wusste, wohin, Thailand.
Ah, okay.
Ich sollte es ja eh keinen erzählen, hat der Arzt mir so vorgegeben. Und dann habe ich erst im Zug eigentlich vorher, ich war halt ein Workaholic, ne? Und habe mich damit nicht so großartig beschäftigt.
Das heißt also, du bist in den ICE nach Berlin, da hattest du einen Flug nach Bangkok gebucht, richtig?
Ich hatte über TUI eine komplette Pauschalreise gebucht. Das Einzige, was ich wusste, ein neues Hotel, was gerade aufgemacht hat und 2 Wochen und es ist über 25 Grad und ich kann dort tauchen.
Und du wusstest da schon, dass es Pattaya war, kanntest aber Pattaya nicht?
Ich wusste es erst im Zug, weil da habe ich dann, für mich hieß es nur Thailand. Okay. Die Stadt haben die gar nicht großartig gesagt vorher.
Also
es war auch egal. Es war ja nur jetzt. Du gehst an den Schalter, sagst, du willst jetzt weg. Das ist dein Budget. Und dann, ja, unten fährt der Zug und dann geht's los.
Und wie war das dann, wie du angekommen bist? Wurdest du abgeholt, Flughafen? Oder ging da ein Bus nach Pattaya? Wie war das damals?
Ja, es war eine Touri-Pauschalreise. Also da war alles abgeholt. Aber ich glaube, jeder, der das erste Mal kommt und gerade wenn er nachts hier ankommt, der kennt dieses Gefühl. Du kommst aus dem Flugzeug, denkst, wow, ist das warm. Aber wenn du den Flughafen verlässt, dann weißt du, scheiße. Und was eigentlich noch interessanter war, es war im Februar das erste Mal. Und es hat hier geregnet, es hat Donnerwetter, der ganze Weg bis Pattaya nur in diesem kleinen Minibus, Regen, Donner. Es war eigentlich Hamburg, nur warm, sehr warm.
Ist eigentlich für Februar unüblich, ne?
Unüblich.
Das ist eigentlich die Nicht-Regenzeit hier, ne? Absolut. Aber wahrscheinlich hast du gerade halt mal einen Regentag erwischt.
War auch nur die Ankunft, alles andere war toll.
Ah. Wie ging es dann weiter? Du hast dann also, du hattest 2 Wochen Urlaub gebucht, hast die direkt dann hier auch die 2 Wochen in Pattaya verbracht und dann bist du mit diesem Virus in Verbindung gekommen, richtig?
Naja, wenn man als so übergewichtiger Mensch in Deutschland durch die Straßen geht, dann ist man das nicht gewohnt, handsome, sexy oder sonst was genannt zu werden. Ich habe eher in meinen jüngeren Jahren mir anhören müssen, dich fette Schwein sollte man vergasen oder solche Sachen.
Wow.
Das sind eher so die Sachen, die man sich anhören müsste. Hier natürlich, das Hotel war natürlich zufällig auch noch schräg gegenüber von der Soi 6. Die sagt ja wahrscheinlich auch vielen Leuten was. Und wenn man dann das erste Mal in diese Straße geht, vor 20 Jahren, die lange kommen, wissen, was damals abgegangen ist, das war ja noch viel mehr als heute. Da war ja in jeder Bar 30 Mädchen. Die Mädchen saßen an den Eingängen in 3 Reihen wie Hühner auf der Stange. Das habe ich nie in meinem Leben vorher gesehen. Nee. Selbst als Hamburger mit Reeperbahn-Erfahrung nicht.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal, da gibt es einen Flash, oder? Wenn du hier bist.
Bin am nächsten Morgen aufgewacht, 16 Uhr. Frühstück war natürlich zu Ende. Dann habe ich gesagt, wo man was erleben kann. Die haben mich angelacht, die von der Security am Eingang. Dann haben gesagt, du gehst rechts. Und dann, je nachdem, was du willst, erste links oder zweite links. Und das habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden. Inzwischen weiß ich, was die erste links 6-1 bedeutet und 6-6 bedeutet.
Und jetzt habe ich eine Frage auch. Wann hat es da bei dir so Klick gemacht, dass du gesagt hast, nee, hier will ich leben? Also Urlaub ist geil, Urlaub ist cool, aber irgendwann hast du dann ja gesagt, okay, hier will ich leben, oder?
Na ja, gut, ich habe dann, wie viele andere auch, hier eine Frau kennengelernt, habe dann auch mehrere kennengelernt in den ersten 10 Jahren. Und irgendwann gab es dann diejenige, die auch ein paar Mal bei mir in Deutschland war und wo ich dann entschieden habe, wenn mal meine Geschäfte nicht mehr so laufen, ich hatte eine eigene Firma, ich war Angestellter, dann gehe ich. Und dann eigentlich kam der Entschluss auch wieder sehr schnell und sehr kurzfristig, so wie vieles in meinem Leben, mit dem 2. Burnout.
Wann war der?
Also ich habe das so im 10-Jahres-Rhythmus.
Das heißt also, dass du vor 10 Jahren dich dazu entschlossen hast, nach Thailand auszuwandern, richtig?
Ja, Anfang Februar, also wenn ist ja bald wieder Februar, dann sind die 10 Jahre komplett, habe ich mich Anfang Februar entschieden, bin 14 Tage später geflogen. Alles verkauft, alles aufgegeben und bin...
Das heißt, das war jetzt keine lange Vorbereitungsphase von 3, 4, 5, 6 Monaten, sondern du hast innerhalb von 2 Wochen die Brücken abgebrochen und hast gesagt, ich gehe nach Thailand und baue mir da ein neues Leben auf.
Ja, die Idee war vorher schon da, aber das war dann nachher relativ schnell die Entscheidung und war auch kurzfristig. War aber auch gut so, weil so war immer mein Leben. Ich gehe immer den Weg, ich bin 2-mal geschieden, 3-mal jetzt verheiratet. Ich gehe das, was ich möchte und ich habe keine Angst vor dem, was danach kommt.
Also kann man quasi so sagen, du warst jetzt 10 Jahre immer in Thailand auf Urlaub, regelmäßig, richtig?
Ja.
Und der Gedanke zur Auswanderung, so geht es sicher vielen unseren Zuhörern nämlich auch, der Gedanke zum Auswandern, das ist ja wie ein Keim, der eingesetzt wird und der wird immer größer, der fruchtet. Aber es war auch zum Beispiel bei mir so, mir hat aber der Auslöser gefehlt. Und der kam dann eines Tages und dann ging es eigentlich schnell. Das kann man bei dir auch so sagen. Also du wolltest, die Pläne waren ungefähr da und dann kam das Burnout, das war quasi dein Auslöser, der Trigger, und dann hat es geheißen, okay, jetzt haue ich ab, richtig?
Der Gedanke war vorher schon da, aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ihr könnt mich mal. Ich meine, das ist die Meinung, die im Moment sehr viele haben, was unser Heimatland angeht, dass viele sagen, ihr könnt mich mal und man geht seinen Weg. Aber natürlich hat man immer eine gewisse Angst, etwas Neues anzufangen. Das hatte ich nie großartig. Und dann, ja, ich hatte vorher meinen Plan und dann ging es relativ schnell. Das hat natürlich auch mit dem Partner oder mit der Frau, die auf dich wartet, zu tun. Das ging aber leider bei mir ein bisschen in die Hose.
Es ist ja tatsächlich so, man muss schon sagen, dass zum Auswandern sehr viel Mut dazugehört. Das ist schon ganz wichtig. Also man muss entweder sich den Mut suchen oder man muss ihn von Haus aus haben. Also wie du sagst, die Angst vom Ungewissen, einem fremden Land, in einer anderen Zeitzone, mit anderen Sprachen, da gehört schon Mut dazu, zu sagen, okay, ich breche jetzt ab und ich gehe. Also kann man bei dir sagen, es war natürlich gesundheitlich bedingt, aber auch der Liebe wegen, richtig?
Ja, es war die Frau. Aber bei mir kommt natürlich der Vorteil dazu, dass ich in vielen Ländern gearbeitet habe. Ich habe in Jordanien gearbeitet, ich habe im Libanon gearbeitet, öfters in Afrika. Das hat halt der Beruf des Autoverlademeisters, also des Verlademeisters Supercargo gebracht. Also ich hatte keine Angst vor fremden Kulturen, keine Angst vor fremden Menschen. Was ganz wichtig ist, mein Englisch war passabel. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Du musst dich ja irgendwie auch verständigen können. Dann war natürlich auch der Gedanke mit Thai. Aber natürlich war dann auch ja, die Liebe oder die Zuneigung zu einem anderen Menschen, die dich dann in die Richtung gezogen hat.
Du hattest vorhin gesagt, dass das bei dir ja in die Hose ging. Was ist da passiert?
Naja, sie war nicht am Flughafen, wie abgesprochen.
Bei der Ankunft schon?
Bei der Ankunft. Sie kam dann später und es war eine schöne Zeit, das war auch alles in Ordnung mit ihr. Aber sie war nicht aus der Bar, sondern über eine aus der Bar eine Bekannte kennengelernt und die Familie hatte ein bisschen mehr Geld. Wir haben tolle Urlaube gehabt, wir haben viel Spaß gehabt. Die Familie hat einen relativ hohen Stand in Thailand. Sie war auch mehrfach in Deutschland, war alles schön. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man halt 2-3 Wochen mit jemandem zusammen ist oder ob dann wirklich die Entscheidung ist, wir machen etwas gemeinsam. Ihr Gedanke war, sie ist der Boss, sie sitzt am Schreibtisch. Wir brauchen 100 Angestellte, damit sie der Boss sein kann. Und das ist natürlich abhängig von dem Budget, mit dem man kommt.
Was war jetzt der nächste Schritt, Thomas? Du warst dann jetzt hier und hast dich neu orientiert, der Liebe wegen oder mit einer anderen Frau neu orientiert. Und wolltest du dann erst die Sprache teillernen oder hast du dir schon einen neuen Job gesucht gehabt, beziehungsweise warst du angestellt hier tätig? Oder wie hat deine berufliche Existenz hier in Thailand angefangen? Wie ging es weiter?
Naja, als ich hergekommen bin, hatte ich ein Budget, womit ich gleich wusste, ich muss relativ schnell Geld auch akquirieren, was wieder reinkommt. Und mein Gedanke als gelernter Fleischer war natürlich, eine vernünftige Bratwurst hier herzustellen, einen Imbiss zu haben, so wie in Deutschland. Da haben wir ein paar Fehler gemacht, was den Standort anging, was auch der Gedanke war, also in Hamburg steht man am Bratwurststand. In Thailand in Urlaub will kein Mensch stehen. Das ist relativ schnell klar geworden. Dann war der große Gedanke, dass wir schön, wie viele die Idee haben, schön auf Kohle die Bratwurst grillen. Das Problem ist, wenn 3 Stunden keiner kommt, gibst du unendlich viel Geld aus für Grillkohle. Du hast jede Menge Staub, aber du musst ja auch dann wieder eine große Hitze da haben, wenn der nächste Gast kommt. Also haben wir im ersten Monat so viel Geld verbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis wir dann auf den Gasofen umgestellt sind, weil an, aus, kein Problem. Aber wir haben wirklich im ersten Monat 35.000 Baht einfach verbrannt.
Also 1.000 Euro.
1.000 Euro.
Krass.
Einfach wirklich verbrannt. Und das Problem ist, jeder, der die Grillkohle hier kennt, die ist nicht gepresst, die ist nichts, extrem heiß und wieder nichts.
Ja,
und das
ja.
Alles in Minuten.
Absolut, absolut. Da habe ich nur kurz eine Frage dazu, was auch sehr viele Auswanderer, die hier geschäftlich tätig werden wollen, brennend interessiert. Ihr habt einen Fehler mit der Lage gemacht. Kannst du darauf ein bisschen genauer eingehen?
Naja, wir wollten gerne an die Beach Road. Ich bin ein Hamburger Jung, ich mag das Wasser. Ich habe die letzten Jahre immer am Hafen gearbeitet. Für mich war der Weitblick etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, jeder träumt davon auch, dann regelmäßig schwimmen zu gehen, wenn er hierher kommt. Dass wir das dann alle nicht tun, das ist uns auch bewusst. Aber die Idee ist zumindest am Anfang da. Also waren wir an der Beach Road. Und Beach Road, muss man halt sagen, es ist eine der teuersten Mieten, die man sich leisten kann. Unser erster Laden war kurz vor der Central Road, also ziemlich in der Mitte von Pattaya. Wir haben sehr viel Geld für den Laden bezahlt und der war 3x7 Meter. Davon war die Hälfte die Küche. Dann war unser Gedanke, die Leute stehen einfach am Tresen, aber da wollte keiner, also mussten Tische rein. Wir hatten 8, 9, vielleicht 12 Plätze, wenn man wirklich... Wir sind halt auch ein bisschen größer. Vielleicht kriegst du 20 Thais rein, aber keine 20 Deutschen. Dann ja, ist das Problem, dass alle von der Soi 6 kommen, rüberwechseln auf die Strandseite. Weil man da einfach besser gehen kann. Auf dieser Seite ist alles ein Auf und Ab, eine Stolperfalle. Wir müssen ja auch bedenken, unsere Gäste sind auch nicht mehr die Jüngsten. Also es kommen ja nicht die Teenies hierher.
Jetzt hast du gerade erzählt, ihr habt da ein Geschäft aufgemacht auf der Beach Road. Ist es denn so einfach? Kann man einfach herkommen und ja, ich mache halt mal einfach mal ein Geschäft auf? Oder wie? Meine, es ist ja nicht nur damit getan, dass man sich die richtige Immobilie sucht und den richtigen Standort, sondern ich nehme es nicht an, ich bin ja selbst Geschäftsmann, deswegen weiß ich das. Man braucht ja auch entsprechende Genehmigungen und so weiter von Behörden. Hast du das alles selbst gemacht oder hat dir da jemand geholfen oder wie bist du da an die ganze Sache rangegangen?
Na gut, ich habe in den Urlauben vorher immer mit vielen Geschäftsleuten gesprochen, wie sie es selber gemacht haben. Viele haben mir Ideen gegeben, viele haben auch gesagt, was man vielleicht nicht machen sollte. Und dann, als wir angefangen haben, dann mit meiner jetzigen Frau, die habe ich relativ schnell gefunden, über eine andere Freundin wieder von ihr. Und dann sind wir einfach losgegangen mit dem Roller und sind durch Pattaya gefahren. Wir haben uns, weiß nicht, 100 Läden angeguckt und haben 100 Millionen Preise gekriegt. Und für mich als Deutscher ist natürlich sowas wie eine Key Money noch nie ein Begriff gewesen. Ich kenne eine Kaution, das ist okay, man kennt seine Miete, aber nochmal etwas schwarz zu bezahlen, damit man überhaupt
für nichts
und meistens horrende Summen. Wir sind dann ins Pasaya Hotel, das sagt vielleicht einigen Deutschen was, gegangen, direkt an der Pattaya Klang, und da war natürlich die Miete sehr teuer, dann der Laden sehr teuer. Heutzutage ist alles viel günstiger nach Covid, aber das war halt so. Und dann haben wir uns drum gekümmert, eine Agentur, eine Arbeitsgenehmigung. Ich habe nicht einen Tag gearbeitet hier ohne Arbeitsgenehmigung. Das war mir ganz wichtig. Ich möchte nicht mein Geld irgendwelchen Polizisten oder Immigration-Leuten nachher geben. Das macht keinen Sinn. Und dafür gibt es gute Agenturen.
Absolut, sehe ich genauso. Also die Legalität ist einfach ganz wichtig hier, denn man macht sich sonst in vielen Punkten angreifbar. Und ich sehe das halt immer so, meine Zukunft, meine finanzielle Zukunft vor allem auf wackelige Beine zu stellen, also schon vorab am Gerüst zu sparen, bevor ich überhaupt das Fundament aufstelle, ist in meinen Augen keine intelligente oder unternehmerisch wertvolle Vorangehensweise. Ich habe noch eine kurze Frage zum Laden an der Beach Road, um die Zeitspanne etwas abzustecken. Wie lange wart ihr da an der Beach Road, bevor ihr dann in die Central Pattaya Road umgezogen seid?
Der Beach Road Central ist auf der Ecke, das ist eine dieselbe Straße. Wir sind danach dann ins Bamburi gegangen, also nach Naklur.
Wie hieß der Laden auf der Beach Road?
Best German Barbecue.
Best German Barbecue. Wie lange
wart ihr? Deutscher Imbiss noch dahinter.
Wie lange wart ihr dort?
Wir hatten den Laden 5 Jahre.
Oh,
davon waren wir allein verantwortlich 3,5.
Oh, doch so lange. Okay. Ich stelle mir jetzt das so jetzt vor, ich will das ein bisschen kritischer hinterfragen. Du sagst also, niemand steht am Tresen, jetzt mache ich einen Tisch rein, der Laden ist 5x7 Meter, die Miete ist, wie du sagst, bestimmt
25.000 Baht.
Ja, für den Kleinladen, das ist sehr teuer, vor allem für damalige Zeiten. Jetzt mache ich natürlich ein Geschäft, ein Unternehmen, um Geld zu verdienen und nicht um Geld zu verbrennen. Konntest du überhaupt mit dem Laden die entsprechenden Umsätze generieren, um das Geschäft profitabel zu gestalten?
Naja, also der Imbiss selber wäre schwierig gewesen. Aber man hat ja öfters mal Glück im Leben. Und früher gab es ganz um die Ecke noch die Wonba von dem Peter Reuss, der leider inzwischen verstorben ist. Und der hat uns sehr, sehr viel geholfen, weil der hatte eine Bar und der hat das relativ schnell erkannt. Wenn die Leute bei ihm sitzen und gehen essen, kommen sie selten wieder. Aber wenn er eine Speisekarte von uns hinstellt und wir bringen das Essen zu ihm, dann bleiben sie da und bleiben.
Wie weit war das auseinander?
Anfang, also vielleicht 600-700 Meter.
Okay, habt ihr dann halt die Bratwürste mal eben schnell angeliefert?
Bratwurst, Currywurst, besonders wenn Bundesliga gezeigt wurde. Und da hatten wir nachher 3, 4, 5 Bars, die wir regelmäßig zur Bundesliga, da hatten wir nachher 3 Fahrer, die nur Essen zur Bundesliga spielen, ausgeliefert hat. Von meiner Frau, die Familie besitzt mehrere Bars in der Soi 6. Und auch da waren unsere Karten. Wir hatten nachher auch, weiß ich nicht, 10, 15 Bars in der Soi 6, die wir mit Currywurst und Bratwurst und Frikadellen beliefert haben. Und der Laden selber nicht, das hätte nicht funktioniert. Aber
der Lieferservice?
Der Lieferservice hat dann natürlich, du brauchst keinen Platz, außer für Verpackung und dein Essen. Und dann gehen 3, 4, 5 Essen raus.
Und da ist dann jemand mit dem Moped rumgefahren, ne?
Unternehmerisch natürlich sehr intelligenter Schachzug. Du hast dann ja anscheinend auch schnell gemerkt, okay, ich brauche dafür keinen 25.000 Bartladen. Ich kann das auch woanders aufziehen, nehme ich mal an, dass so irgendwie der Grundgedanke kam. Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dann das Bramburi zu gründen? Weil das Bramburi ist ja um einiges größer. Wie bist du zu der Location gekommen und überhaupt zu der Idee, das Bramburi zu gründen?
Naja, das Gelände, wo früher unser Imbiss war, das sollte komplett abgerissen werden. Von der Beach Road bis vorne, da wo das Bowling Center war, Tops war da ja drin. Und das hat die Firma Shang damals gekauft. Und das sollte alles abgerissen werden. Und dann wollte Shang da eine große Eventfläche machen, von Shang selber. Und das heißt, wir wurden alle gekündigt. Aber für seine Arbeitsgenehmigung braucht man natürlich einen Firmensitz.
Absolut.
Also war der Gedanke, was machen wir? Das Bramburi war Kunde von uns, weil wir haben ja nun selber unsere Bratwurst hergestellt als Fleischer. Fing an mit einer einfachen, groben Bratwurst und nachher immer wieder weiter Maschinen mit geräucherten Sachen. Also wir machen ja viele von unseren Wurstwaren selber. Und dann wurde mir das angeboten, das Bramburi, und dann noch ein Stück weiter gibt es ja noch so ein Fußballverein, das sollte ich auch pachten. Aber da sind wir uns nicht einig geworden wegen seiner Frau. Das war nicht ganz so einfach. Und dann habe ich das Bramburi gekauft. Habe damals schon ein paar Leute gekannt, die mir geholfen haben, das Bramburi zu finanzieren, weil das ist doch viel größer gewesen, hat auch ziemlich viel Geld gekostet dafür. Und das haben wir dann gemacht.
Da war natürlich Networking auch sehr wichtig, die richtigen Leute zu kennen. Aber dadurch, dass du schon hier warst und was auf die Beine gestellt hattest, haben natürlich die Leute gesehen, was du konntest, was du auf die Beine gestellt hast und haben dir da auch vertraut. Und deswegen sagtest du gerade, hast du auch Leute gefunden, die das mitfinanziert haben. Ne?
Ja.
Da ich natürlich auch sehr viele Kunden bei mir habe für Unternehmensgründungen etc., habe ich da eine Frage dazu. Du verwendest gerade das Wort, ich habe das Bramburi gekauft. Meinst du das gepachtet oder auf die Frau gekauft? Wie kann man sich das jetzt, wenn ich jetzt in Deutschland bin, ich möchte nach Thailand auswandern, ich möchte hier Unternehmer sein, wie kann ich mir das vorstellen, das gekauft zu haben? Erläutert das bitte unseren Zuhörern etwas genauer.
Naja, Grund und Boden können wir nicht kaufen, das stand auch nicht zur Debatte, sondern das ist vor 25 Jahren ist das Bramburi mal gegründet worden und gehörte am Anfang zwei Tschechen, dann Österreicher, dann nochmal ein anderer Österreicher, ein Deutscher, und der hat das dann betrieben. Also wir haben praktisch das Inventar und das Gebäude gekauft und das Dach. Die vermietete Fläche ist nur einfach Grund. Dementsprechend auch relativ günstig zu bekommen.
Also eigentlich ein nacktes
Gelände. Einfach ein leeres. Und jeder hat das nacheinander immer weiter aufgebaut. Der erste hat eine Küche gebaut mit einem Zelt, die nächsten haben dann Dach rüber gebaut, dann kamen die Gebäude dazu, die nächsten dann den Boden. Ja, wir haben dann noch das Dach weiter ausgebaut, wir haben vorne ein Tor gemacht vernünftig, und so hat jeder, der das besessen hat, immer ein bisschen mehr gemacht, und so ist es jetzt so entstanden, wie es halt jetzt wieder ist.
Da habe ich auch noch ganz kurz eine Gegenfrage, welche Frage nicht oft von Kunden erreicht, ist immer die, weil du sagst, das hat ein Österreicher, ein Deutscher. Mich erreicht oft die Frage, ja, von Landsmännern Geschäfte übernehmen, das geht nie gut. So mit dem Hintergrund quasi, ja, warum verkauft denn der sein Geschäft? Weil es so gut läuft? Nee. Wie bist du da quasi auf den grünen Zweig gekommen, dass du sagst, okay, ich übernehme da jetzt ein Geschäft? War das Glück, dass es ein gehendes Geschäft war, oder musstest du quasi den Kundenstamm aufbauen?
Es war kein gehendes Geschäft. Das Konzept von dem Vorbesitzer, von dem wir es übernommen haben, war, er hat 5, 6 ältere Herren, die er den ganzen Tag betreut. Das war so ein Tisch, das waren 3, 4 Sofas drin, und der hat Frühstück gemacht, der hat Mittag gemacht, der hat sie abends ins Bett gebracht, und dafür haben sie ihre Rente da gelassen.
Also eine Seniorenresidenz.
Das war eine Seniorenresidenz, nur sie haben da
Essen und Trinken.
Ist eigentlich eine gute Idee, davon hat er sein Leben.
Absolut, absolut, die Idee funktioniert. Die Idee funktioniert soweit, solange die Personen natürlich auch noch ihre Rente erhalten, also quasi am Leben sind. Ne? Das ist natürlich meines Erachtens immer, ich sehe das immer ein bisschen weitläufiger, kein nachhaltiges Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal. Du hast das dann von ihm übernommen, und jetzt musst du wieder fragen, musst nicht antworten, wenn er das ein bisschen zu tief geht. Was hast du dann mit diesen Personen gemacht, die da quasi rumgesessen sind und da quasi die Zeit dort verbracht haben? Weil du wolltest ja mehr, du wolltest ja neue Kunden, du wolltest ja ein Geschäft aufziehen, das auch finanziell wirtschaftlich wertvoll ist. Was hast du dann mit diesen Kunden als erster gemacht?
Naja, das ist der Grund, warum er verkauft war. Die sind verstorben vorher.
Ah.
Okay, das Problem war für uns gelöst, und für ihn war das Problem damit gegeben.
Also für ihn kam das Problem auf, und für dich, was war sie gelöst in dem Fall? Weil er natürlich, kann ich nachvollziehen.
Also du hast damit ein Geschäft übernommen, ohne Kundschaft, ohne alles.
Mit wenigen Kunden, aber mit einem Namen, den viele kannten, aus der Vergangenheit.
Und auch dadurch, dass du ja selbst vorher diesen Imbiss dort hattest an der Ecke, kannten dich auch viele Leute, die also dann wahrscheinlich mit dir dorthin umgezogen sind.
Ja, es war ja nicht nur der Imbiss. Bin halt mein Leben lang Workaholic. Wir haben noch beim Vater ja United Bratwurst verkauft. Das ist ja der örtliche Fußballverein. Damals aufgestiegen in die erste Liga.
Damals schon, ich meine, du machst das jetzt auch, das weiß
ja,
ich.
Ja, wollte ganz ja zu Imbisszeiten.
Ja, da siehst du, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass du es jetzt machst, da hätte ich dich auch
jetzt, später jetzt sind, jetzt sind wir offiziell im Stadion, vorher standen wir draußen vor dem Stadion. Meine erste Idee war der Imbiss und wir haben zwei so Motorbikes gehabt mit Beiwagen. Und die haben wir auch am Anfang Personal fahren lassen, aber die haben wir leider mehr schlafen als arbeiten erwischt. Und dann haben wir die eingemottet, die Autos oder die Roller mit Beiwagen. Und zum Fußball bin ich dann immer selber gefahren mit meiner Frau.
Aha. Und so ist also das Brambuche entstanden, dass praktisch dann die Gäste dir dort auch nachgefolgt sind und dann hast du so langsam dir deinen neuen Kundenstamm aufgebaut. Der Name Brambuche war bekannt, du warst bekannt und dann, du machst ja heute, ich weiß es ja, du machst auch Frühstücksbuffet. Hast du das damals schon gemacht?
Das Frühstücksbuffet kam erst zu Corona-Zeiten. Das war so eigentlich aus der Not. Vorher haben wir ja nur den Frühschoppen gehabt und dann durften wir ja keinen Alkohol verkaufen, also mussten wir Essen verkaufen.
Okay. Ich war letzten Sonntag bei dir zum Frühstücken. Hallo, nicht schlecht. Also ein großer Laden, da haben, ich würde mal von mir so mal schätzen, da haben fast 200 Leute gesessen und gefrühstückt.
Ja.
Alter Schwede.
Aber das ist zu viel. Das schafft man auf Dauer nicht und man kann auch die Qualität nachher nicht halten. Also wir stellen im Moment, weil wir da einfach jetzt wieder neu angefangen haben mit einem neuen Team, auch nicht alle Tische rein. Das geht nicht. Du wärst den Menschen nicht gerecht, weil ich finde, jeder Gast, der kommt, sollte auch vernünftig behandelt werden.
Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen. Also es hat angefangen mit dem Brambuche. Also nicht ganz einfach mit dem Imbiss, dann das Brambuche und dann, weil ich weiß, du machst heute noch weitere Sachen. Du machst eine Bäckerei. Erzähl mal ein bisschen davon.
Na gut, wenn wir das chronologisch machen wollen, dann kam zwischen dem Imbiss immer noch ein Job im Haus am See. Das war am Maprashansee.
Da habe ich dich auch mal gesehen, richtig.
Da war ein Deutscher, der auch einen sehr gut gehenden Frühschoppen hatte mit Live-Musik. Und er wollte sich um seine Gäste kümmern und hat dann praktisch sein Essen an einen Hamburger ausgesourced für bayerisches Essen. Und da habe ich natürlich auch sehr viele Menschen kennengelernt, weil die Leute sind meistens sehr, sehr höflich gegenüber der Küche. Servicepersonal ist nicht ganz, aber wenn da der Koch steht und es war ein offener Grill und sie haben direkt die Essen gekriegt und es hat super geschmeckt und auch Bratwurst selber gemacht und Kartoffelsalat, also das passte irgendwie so und das haben wir auch eine Zeit lang gemacht und da habe ich auch gutes Geld verdient, so dass wir überleben konnten und alles. Und wichtig ist halt, die Voraussetzung ist immer eine Arbeitserlaubnis.
Absolut.
Das ist immer, du kannst dich nicht anscheißen lassen. Das ist das. Und dann aus dem Imbiss zusammen mit dem Lieferservice an die Bars und die Arbeit beim Haus am See und relativ viel Party-Service, die wir dann noch gemacht haben, haben wir natürlich viele Kunden, viele kannten mich. Und ich habe es natürlich ein bisschen leichter als andere. Der kleine Hering fällt nicht auf. Der große Dicke, der fällt schon ein bisschen auf. Das ist Leid, aber auch irgendwie in dem Fall ein Vorteil. Wenn du mit 1,93, 150 Kilo, dann bist du auffällig.
Jetzt hast also 50 weniger als damals, als du nach Thailand gekommen bist. Ne?
Als ich nach Thailand das erste Mal gekommen bin, ja. Aber als ich ausgewandert bin, hatte ich 120.
Okay.
Aber Corona hat auch bei mir Spuren hinterlassen.
Das hast du schon gesagt. Aber ich würde das gerne echt so chronologisch weiter aufbauen. Du hast das Haus am See dann quasi gemacht.
Nur sonntags zum Frühstoppen.
Nur sonntags zum Frühstoppen. Also du warst schon immer quasi in 1000 Sasser. Du hast immer viele Dinge gemacht.
Na gut, wenn du keine Rente hast, dann musst du deinen Arsch bewegen. Viele denken ja, sie kommen hierher und alles ist ruhig. Aber nein, du arbeitest hier noch mehr für weniger Geld.
Absolut, kann ich unterschreiben.
Aber es ist angenehmer. Weil es bringt nichts. Am Anfang dachte ich immer, ich laufe voraus, aber wenn dein Personal nicht mit dir läuft, ne, dann ist es schon schwierig, dann stehst du alleine da und das funktioniert in Thailand erst recht nicht.
Wie hast du das geschafft, die Leute so zu dirigieren, dass die so ticken, wie du tickst? Weil ich meine, ich bin selbst Unternehmer und ich weiß, es ist nicht immer einfach, weil Thailänder denken anders als wir. Die sind anders gewohnt zu arbeiten, sind auch nicht immer die pünktlichsten. Wenn man sagt, ihr müsst morgen um 8 da sein oder um 9 da sein, dann kommen die auch 10, 15, 20 Minuten später. Wie hast du das geschafft, das so zu organisieren, dass die Leute so getickt haben, wie du getickt hast und deine Wünsche so erfüllen konnten? Warst du das mehr oder hat das deine Frau gemacht? Kannst du uns das ein bisschen erzählen?
Ich glaube, das hat viel mit Zuckerbrot und Peitsche zu tun. Aber ich hatte den Vorteil, dass ich jahrelang mit Arabern zusammengearbeitet habe. Dagegen sind Thais fast noch einfach. Also Thais sind schon sehr schwierig, aber die arabischen Volksleute sind da noch ein bisschen komplizierter. Und Details, wenn du ihnen zeigst, dass du etwas wirklich gut kannst, dann respektieren sie dich. Dann respektieren sie deine Arbeit, dein Wesen, dein Dasein. Das ist in der arabischen Welt anders, da reagiert Geld. Aber wenn du mit ihnen hier vernünftig umgehst, also schreien darfst du zum Beispiel gar nicht. Aber es ist auch verständlich, sie können, egal wo sie hingehen, sie kriegen überall das Gleiche. Also sie haben außer deine Persönlichkeit, außer dich selber, haben sie ja keinen Grund bei dir zu sein. Das ist, was ich hier in Thailand mir immer zu Herz nehme. Und dann hat es viel einfach mit Persönlichkeit zu tun. Und wir haben auch hunderte Mitarbeiter rein und raus.
Das ist aber natürlich weltweit in der Gastronomie immer ein Kommen und Gehen. Aber ich finde den Satz ganz toll, den du gesagt hast, also du willst als Unternehmer, als Chef selbst den Unterschied ausmachen. Du hast das sehr aus der Vogelperspektive schön betrachtet und gesagt, also die Arbeit an sich ist in 100 Stellen wahrscheinlich die gleiche. Wo kann ich den Mehrwert für meine Mitarbeiter schaffen, dass die sagen, okay, die ziehen jetzt mit, die respektieren mich, die machen die Arbeit, weil sie den Sinn dahinter verstehen. Den Unterschied kann nur ich ausmachen. Das ist eigentlich auch ein Führungsstil, den ich sehr unterstütze. Denn ich bin auch der Meinung, also arbeiten, die Zeit für jemand anderen hergeben können Mitarbeiter überall, aber wenn die jetzt zu dir aufsehen, zu deiner Leistung, zu dir, weil du als Zugpferd vorangehst, sagen, okay, der hat ja doch was drauf, dann kommt ein gewisser Respekt dir gegenüber zu und wenn du es als Persönlichkeit schaffst, den Arbeitsalltag noch angenehm zu gestalten, also dass Arbeit nicht immer Spaß macht, wissen wir alle, aber entsprechend da einen Sinn in der Arbeit zu vermitteln, dann kannst du die Mitarbeiter auch so an dich binden, also nicht jetzt an das Servieren und das Kochen, aber an dich und deine Vision. Und das ist was, was ich aus meiner Erfahrung gesehen habe, was in Thailand sehr gut funktioniert, wenn du aber das auch vorlebst, so wie du es gerade gesagt hast.
Ja, jetzt müssen wir mal was ansprechen, was es gibt ja viele, sagen wir, Gastronomen hier in Thailand, in Pattaya, aber es gibt keinen Gastronomen, der das geschafft hat, was du geschafft hast und das ist etwas ganz Einzigartiges, du kochst für das Königshaus hier in Thailand. Ich kenne keinen, der jemals, keinen deutschen Gastronomen, der jemals für das Königshaus gekocht hat. Ich kenne überhaupt gar niemanden, der...
Ich auch nicht.
Also insofern bist du da schon ganz weit außerhalb der Reihe. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Wie kommt man dazu? Man könnte ja nicht mal eben mal irgendwelche Verwandten vom König oder irgendwelche hohen Generäle... wo man sagen kann, sag mal, kannst du mir da mal eine Tür öffnen? Wie hat das Ganze mal bei dir angefangen?
Ja, das war relativ, es war zu Bramburi-Zeiten, als der Wechsel vom Imbiss zum Bramburi gekommen ist und wir das Bramburi praktisch wieder eröffnet hatten. 3-4 Monate später kamen 2 jüngere Thais in ein deutsches Restaurant in Naklur. Also nach meinen Erfahrungen, kurze Haare.
In Zivil.
Das kann eigentlich nur Ärger bedeuten für einen Ausländer. Es kann eigentlich nur Geld kosten. Die saßen dann bei uns am Tisch, haben durch die Karte 5-6 verschiedene Essen bestellt. Das war so, dass ich dachte, das kostet heute bestimmt Geld. Warum auch immer, wenn die Behörden was finden wollen, dann musst du deinen Obolus bezahlen. Das muss man sich hier auch bewusst sein. Man so ganz ohne Teegeld, die Araber sagen Bakschisch oder was auch immer man dazu sagen will, kommt man wohl auch nicht ganz aus hier. Und dann saß sie da und irgendwann war es dann auch so weit, dass sie den Chef verlangt haben. Gut.
Oh yeah.
Ich war ja nicht der Chef, ich war der Angestellte meiner Frau. Dann ist sie hingegangen und dann sagt die auch, sie wollen mit mir sprechen. Und die waren noch nicht so sehr alt, vielleicht so 25, 26. Also es wären, wenn es Polizeibeamte gewesen wären, keine hochrangigen gewesen sein. Also es hätte nicht so teuer sein können. Okay. Das war so der erste Gedanke. Und dann haben sie uns informiert, dass sie vom Militär sind, von der Navy aus Sattahip. Und sie suchen für ein Event, für einen General, für einen Abend, für ein Barbecue, einen deutschen Koch.
Ah, Königshaus war überhaupt nicht im Gespräch.
Nein, überhaupt nicht. Das hat sehr lange gedauert und dafür ist mein Reisepass mehrere Tage weg gewesen. Aber das kann ich so ganz erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, wir können alles machen. Dann kam die Frage, haben Sie eine Firma? Ja. Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? Ja. Plötzlich strahlende Augen. Also ich war nicht der Erste, wo Sie waren. Sie waren in mehreren deutschen Lokalitäten und da hat das auch immer geklappt, ein guter deutscher Chef, aber die meisten halt Nicht offiziell.
Ja, ich nehme an, das war vielleicht doch der Grund, warum dein Reisepass für ein paar Tage auch weg war. Die haben dich wahrscheinlich gescannt.
Ja,
also absolut. Die wollten genau wissen, mit wem haben wir es da zu tun.
Das kann ich genau erzählen, was da alles passiert ist. Also, dann haben sie gesagt, sie möchten ein Angebot haben. Leihen mit meiner Frau ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, ich kann alles Mögliche an Angebote machen. Wann, wo, wie viele? Also ein paar Fragen und dann kam erstmal keine Antwort. Okay, gut, dann kam nachher nochmal ein Line-Chat. Gleiche Antwort von mir. Wann, wo, wie viele? Also ein Angebot schreiben, ja, dann machen Sie nur einfach Currywurst-Pommes. Okay, Angebot Currywurst-Pommes. Dann wieder eine Nachricht, machen Sie ein Angebot für ein Frühstück. Angebot für ein Frühstück. Wie viele Personen? Keine Antwort. Irgendwann habe ich gesagt, Patana, das macht keinen Sinn, wir schreiben hier nach und hin und her, wir können 1000 Preise geben, aber ich weiß gar nicht, wie die Küche aussieht. Ich weiß gar nicht, was ist das, eine Küche? Eine Thai-Küche hat einfach eine Wokpfanne, da kann ich weder einen Schweinebraten drin machen, da kann ich, ja, eine Currywurst kann ich frittieren, aber das war's dann. Dann haben sich irgendwann gesagt, wir schreiben jetzt seit 5 Tagen drumherum, die sagen, in 10 Tagen geht's los. Wohlgemerkt, 10 Tage später sollte es losgehen. Inzwischen waren es dann für 3 Tage, morgens, mittags und abends. Keine Anzahl an Personen, keine Küche. Ich sage, tu mir einen Gefallen, die sind bestimmt lieb, nett. Das mag ich nicht. Sag nein.
Da warst du kurz davor, das alles hinzuschmeißen, weil die sich nicht getraut haben, zu sagen,
Informationen zu geben.
Wirklich geht. Vielleicht die durften es auch nicht. Es geht
nicht ums Trauen. Die waren einfach auch zu weit unten in der Nahrungskette. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das sehen. Dann kam zurück, okay, der Commander, also ein Hörer, kommen Sie am Samstag vorbei. Dann war am Sonntag Fußball, sind wir am Samstagmorgen hin, meine Frau war hochschwanger zu dem Zeitpunkt dann mit Navin, sind wir dann nach Sattahip, das kennt ja jeder, die Einfahrt, wo man zum Militärstrand fährt. Erste Kontrolle, kein Reinkommen. Wir den angerufen über Line, der gekommen, im Roller gewunken, konnten wir durch. Gut. Zweite Kontrolle, der aus dem Roller voraus, ich mit meinem Auto, damals hatten wir noch so einen schwarzen alten Toyota Pickup. Nächste Kontrolle, haben wir eine Waffe am Kopf gehabt.
Nee.
2 Maschinengewehre, M16.
Ja, aber ihr habt doch die Begleitung dabei.
Ja, aber der hat denen nichts gesagt, der ist durchgefahren.
Ja, super.
Aber das weiße Gesicht durfte natürlich nicht in den... Also inzwischen weiß ich, jeder Militärbereich hat draußen einen normalen grünen Bereich, dann kommt der gelbe Bereich, dann kommt der rote. Im roten sind dann, wo die Waffen gelagert werden, wo die höchsten Sachen... Also abgesperrter Bereich ist ja logisch. Kennt ja wahrscheinlich jeder, der mal gedient hat oder sonst was. Einfach gut vorstellbar. Aber der ist natürlich Thai-typisch gewunken, durchgefahren. Die haben aber natürlich einen Alien gesehen, wie da überall auch steht. Da steht ja nicht keine Ausländer, sondern no Aliens. So, aber ich fühlte mich nicht wieder aus, aber durfte nicht durch. Dann ist er irgendwann gedreht, hat denen gesagt, ich muss da und dahin. Okay, aber das war natürlich ein Gefühl. Meine Frau hochschwanger, wir haben eine Vollbremsung gemacht. Ne? Die haben nur Fenster mussten wir ja unten lassen. Schon beim Reinfahren haben wir gesagt, lass die Fenster unten. Und plötzlich sehen die uns, die ziehen die Waffe hoch und halten die auf unser Auto. Das war natürlich für mich...
Ja, absolut. Da wäre mir erstmal mein Herz in die Hose gerutscht.
Da war noch viel mehr in der Hose. Ja, gut. Dann sind wir in so ein Gebäude gekommen. Und da waren tausende Leute. Ich kenne keine Militäruniform.
Ja, Thomas, und wie ging es dann weiter?
Na gut, dann sind wir noch durch eine andere Kontrolle. Da hat dann der Fahrer zumindest Bescheid gesagt. Und dann waren wir in einem roten Bereich, sind in ein Versorgungsgebäude-Trakt gekommen und haben erstmal dort lange gewartet, sehr lange sogar gefühlt. Und irgendwann kamen dann da verschiedene Soldaten in verschiedenen Uniformen. Ich kannte in Thailand zu dem Zeitpunkt keine verschiedenen Uniformen. Und dann sagte meine Frau irgendwann zu mir, das stimmt was nicht, die tragen Uniformen, die nicht der Navy angehören, sondern die hatten dieses Königswappen drauf und waren in einer ganz anderen Farbe. Ja, dann hat man irgendwann uns mitgeteilt, dass ein Einsatz für den Sohn, oder zu dem Zeitpunkt war es ja noch der Sohn des Sohnes des Königs, also
ja, Sohn des Prinzen.
Der Sohn des Prinzens wäre, und zwar für ihn und seine Freunde. Da habe ich immer noch gesagt, ist alles schön und gut, aber ich muss die Küche trotzdem sehen. Wenn ihr mir erzählt, da ist alles drinne und ich komme hin, da sind zwei Kochplatten, das funktioniert einfach nicht. Okay, dann haben sie mir meinen Reisepass abgenommen, dann kamen irgendwelche Polizeibeamten, haben wild telefoniert, meine Fotos vom meinem Reisepass gemacht und die irgendwo hingeschickt, gefaxt und sonst was. Eine Stunde später durfte ich dann in Begleitung von Polizei, von Militärangehörigen in einer Kolonnenfahrt dieses Gelände verlassen und sind dann woanders hingefahren. Na, weiterhin nach Sattahip und haben dann keinen Palast, sondern ja, einfach eine Villa, würden wir in Hamburg sagen, wie an der Elbe. Und daneben waren so ein paar Versorgungsgebäude. Und dann haben wir da nochmal 2 Stunden in der prallen Sonne gewartet, bis dann das Okay aus Bangkok kam. Die haben halt über das FBI, über die Bundespolizei mich abgecheckt. Meine Frau war nie die Rede. Ja. nur ich war der Gefährliche. Und dann durften wir irgendwann die Küche besichtigen, die ungefähr 30 Meter von dem Gebäude, wo der Prinz dann in 10 Tagen schlafen würde, angucken dürfte.
Und wie war die Küche?
Unbenutzt. Alles drin, was sich jedes Hotel nur wünschen kann. Geräte, die noch nie benutzt wurden. Diese Küche ist vor zig Jahren dort eingebaut worden, nie benutzt worden. Nur für den Fall, wenn die Familie mal irgendwo hinkommt. Und solche Gebäude gibt es durch ganz Thailand. Gebäude, die nie benutzt werden, die aber komplett für solche Sachen eingerichtet sind.
Wie lange ist das Ganze jetzt ungefähr her?
7 Jahre.
7 Jahre. In den 7 Jahren ist es ja dann nicht die einzige Veranstaltung gewesen. Und hast du häufiger Veranstaltungen dieser Art inzwischen?
Ich habe 13 Mal über mehrere Tage für das Königshaus gekocht.
13 Mal?
13 Mal inzwischen. Und bin aber auch regelmäßig, es gab vor 4 Jahren oder 5 Jahren mal einen Zwischenfall bei einem Event, dass der Prinz erkrankt ist. Wenn die Königsfamilie hier in der Region irgendwo essen geht, teste ich die Restaurants meistens vorher und schaue mir die Küche an.
Aha, du bist so ein Vorkoster sozusagen.
Ja, es geht hauptsächlich um die Hygiene. Also dann, ich habe auch einen Militärausweis, wo ich mich dann ausweisen kann, wo ich dann einen Auftrag habe per E-Mail, dann Restaurants oder Küchen im Namen des Königshauses zu testen.
Das heißt, du hast da jetzt ein Vertrauensverhältnis inzwischen aufgebaut. Sind die Kontrollen jetzt immer noch so stark, wenn du da jetzt ins Militärgelände reinkommst? Oder kennt man dich inzwischen?
Also alle, die Königsfamilie begleiten, ob das die Prinzessin ist, die in Rayong lebt, die inzwischen im Koma ist, für die ich ja auch oft was gemacht habe, da kennen mich alle. Da ist halt wieder der große, dicke Deutsche. Ja. Ist schon sehr auffällig. Aber wenn wir natürlich irgendwo hingehen, ich verreise ja öfters auch mit ihm inzwischen, also bin auch nicht in anderen Städten unterwegs und wir waren ja gerade 14 Tage in Surathani mit denen. Da ist natürlich, dass die Leute, aber der Militärausweis, der öffnet schon, weil ich habe einen All-Area-Militärausweis da, der ist schon ziemlich weit.
Das kann man sich so vorstellen, dass du jetzt quasi in Zivil, in deutsches oder in ein Restaurant hier in der Umgebung gehst und du probierst das Essen oder zeigst du davor ob deinen Ausweis oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja gut, die Restaurants werden informiert, dass jemand kommt. Die rechnen meist natürlich nicht mit einem Europäer, sondern die rechnen, dass irgendwie ein Militärangehöriger kommt. Aber dann kommt immer drauf an. Also eigentlich stelle ich mich vor, weil ich finde, das hat was mit Fairness auch dem Kollegen gegenüber zu tun. Und es sollte ja eigentlich in jeder Küche zu jedem Zeitpunkt sein. Also ich melde mich nicht an, sondern ich bin dann da. Und es gibt auch Lokalitäten, wo ich gesagt habe, nein. Und wo das einfach nicht passt. Weil wenn es draußen dreckig ist, sieht es in der Küche meistens nicht besser aus.
Absolut, absolut.
Und es gibt auch manche, die sehen draußen so toll aus, aber die Küche ist unter aller Sau.
Na, da spielt deine jahrelange Erfahrung natürlich zugute. Also du testest das dann und berichtest dann quasi schriftlich an das Königshaus.
Ja, ich wir kriegen immer eine E-Mail und darauf antworten wir ja oder nein, zugelassen oder nicht zugelassen.
Alles klar.
Mehr ist das eigentlich nicht.
Sehr cool.
Ja du, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wollen wir mal weiter im Text. Also du hast ja dann inzwischen dir hier in Pattaya einiges aufgebaut. Du machst ja nicht nur, betreibst mit deiner Familie ja nicht nur das Bramburi, sondern wir hatten angesprochen, dass du auch noch eine Bäckerei hast. Du backst aber nicht nur für dein eigenes Geschäft, sondern auch für andere.
Ja, also die Bäckerei macht meine Schwägerin und mein Schwager. Da bin ich halt nur auch so, dass ich kontrolliere. Inzwischen, in Corona-Zeiten hatte ich einen Schlaganfall, manches geht nicht mehr so wie früher, ist also nicht mehr ganz so viel Power da. Und wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Da muss ich sagen, toi, 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 hier ist Holz, ne? Muss man machen. Ich habe eine sehr tolle Familie. Und alleine ist das nicht, also es ist keine One-Man-Show. Ohne die Familie wird es einfach nicht gehen. Ohne meine Frau nicht, ohne unsere Kinder nicht.
Du hast ja ein kleines Imperium hier geschaffen, wenn ich mal so sagen darf.
Kann man so sagen.
Also ich sehe nur die Arbeit.
Ja. Na, aber ich jetzt als Außenstehender sehe auch die Erfolge auch. Also muss man schon, da kann man schon mal sagen, okay, man kann stolz auf sich selbst sein. Weil wie du weißt, schätzungsmativ 9 von 10 Ausländern schaffen es hier wahrscheinlich nicht, von der geschäftlichen Aktivität in Thailand zu leben. Oder?
Ich denke ja.
Dass es Probleme gibt, wissen wir beide ja auch. Du hattest ja mir mal hier oben zumindest Anteile einer Brauerei und da hat es dann auch nicht so gut geklappt. Das heißt, dein Leben war auch von Tiefschlägen bereitet. Da muss man einfach mal ehrlich auch sein und sagen, ja, es läuft halt auch nicht immer ganz so rund. Ne? Vielleicht willst du da ein bisschen was dazu sagen?
Naja, zu Anfang der Corona-Zeiten hatte ich die Möglichkeit, dort Küchenchef zu werden bei einer Idee, die eine Brauerei aufmachen wollten. Das war schon ziemlich weit geplant, so wie das Geschäft heute war. Und mit Corona hat der damalige Investor aufgehört. Dann hat der Ideengeber gesagt, doch Thomas, du bist mein Mann, kümmere dich doch mal drum. Und vielleicht finden wir andere Investoren. Dann habe ich das alles ausgearbeitet. Zu Corona hatten wir verdammt viel Zeit. Deswegen haben wir das ausgearbeitet und haben auch wirklich Investoren gefunden. Und man macht Fehler, das ist einfach so. Die machen Fehler, man macht selber Fehler. Das gehört im Leben dazu und mit jedem Scheitern kommt man immer weiter.
Sprechen wir mal von deinem Fehler. Was war dein Fehler dabei, was du heute so nicht mehr machen würdest?
Ich glaube, ich würde nie wieder für andere versuchen zu arbeiten. Das ist eine Sache. Obwohl das von unseren Verträgen her nicht so gewesen ist, aber es waren einfach auch zu viele Leute. Und dann darf man ja nicht vergessen, wenn 10 Leute an etwas beteiligt sind, haben die auch nochmal 10 Partner. Also sind schon 20 Leute. Dann werden Informationen nicht weitergegeben.
Also meinst du Ehepartner und
die Ehepartner, ja, Freunde. Ja. Manchmal wechseln ja auch noch bei den Leuten dann noch die Partner. Das heißt, es spielen so viele Leute immer irgendwie in dem Karussell mit.
Und
das ist anstrengend. Ja, und jeder ist der Meinung, er ist der Chef. Und das so Kleinigkeiten wie, welche Farbe nehmen wir? Dann gibt es Sitzungen, wo das beschlossen wird. Dann sind aber nicht alle da, was ja auch normal ist, weil alle Geschäftsleute sind. Und ich habe auch mit keinem, wo ich jetzt sagen könnte, der ist der ganz große Böse. Sondern jeder hat so seine eigenen Fehler, jeder hat seinen eigenen Charakter. Der eine ist mehr hinterrücks, der andere spricht mehr geradeaus. Ich bin Hamburger, ich mag es geradeaus. Und damit kann man besser umgehen, als wenn es von hinten kommt. Und hier war das Problem einfach, dass zu viele waren. Dann hatte ich meinen Schlaganfall und dann sind sie so ein bisschen, ja, dann ging es nach hinten los.
Das heißt, du hast da deine Erfahrung gesammelt und weißt jetzt auch für dich, was du in Zukunft nicht mehr machen sollst und nicht mehr machen wirst. Und du, aufgrund deiner Gesundheit bist du jetzt einfach mal ein bisschen kürzer getreten.
Ich arbeite anders. Früher war ich der vorangegangen ist, jetzt arbeite ich lieber der im Hintergrund ist. Ich kann in vielen Situationen seit dem Schlaganfall einfach nicht mehr mit vielen Gästen umgehen. Also Kritik ist schwierig einzustecken, generell für viele Menschen. Ich kann es mir gerne anhören, aber inzwischen ist manchmal so, dass man etwas sagen möchte, was man normalerweise nicht sagen würde. Und das kostet Lebenskraft. Und ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren einfach viele Menschen sich selber auch sehr verändert haben. Ich glaube, die Corona-Zeit hat wirklich uns alle irgendwie verändert. Und viele suchen überall immer noch das Haar in der Suppe, anstatt das zu genießen, was sie eigentlich haben. Und das macht es für mich dann auch schwierig.
Nun habe ich auch mitbekommen, dass Leute, die selbst hier in der Gastronomie tätig sind, auch Kontakt zu dir suchen, weil du ja auch ein Mensch bist, der in der Gastronomie hier Erfahrung hat. Das heißt, du bist also auch bereit, Leute zu unterstützen und eventuell mit denen zusammenzuarbeiten, denen eventuell Brötchen zu liefern, damit sie nicht alles im Supermarkt kaufen müssen und so. Das heißt, mit anderen Worten, es macht Sinn, wer vorhat, hier in der Gastronomie irgendwas zu machen, dass er sich einfach mal mit dir trifft, zusammensetzt und bespricht, was kann man eventuell gemeinsam machen.
Ich bin ein offener, ehrlicher Mensch und ich brauche nicht, viele Menschen wollen ja an allem immer was verdienen. Ich glaube, da gibt es niemanden, der mir hier in Pattaya das sagen könnte, dass ich nicht Informationen helfe. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber sich anhören von Leuten, die es vielleicht in Anführungsstrichen erfolgreich gemacht haben, aber genauso, die gescheitert sind, von beiden Seiten alles anhören, für dich das Richtige rausnehmen. Mit der Bäckerei beliefern wir über 20 Restaurants. Mit unserer kleinen Fleischerei beliefern wir im Moment 15, 16 Restaurants. Also irgendwo müssen wir ja was richtig machen, was diese Sachen angeht. Und für mich ist es immer ein Miteinander. Es gibt Restaurants, mit denen ich über Jahre sehr gut gearbeitet habe, der Neid ist das größte Problem hier in Pattaya. Das ist einfach so. Als ich damals Seeland das übernommen habe, die Brauerei, haben sich Leute von mir abgewandt mit der Begründung, jetzt hast du ja genug. Keiner sieht, wie viel du arbeitest und wie viel Herzblut, Energie du reinsteckst. Nachher mit einem Schlaganfall, weil mein Schlaganfall war, ich habe nicht genügend gegessen, nicht genügend getrunken, ich war nicht genügend in der Sonne und zu viel Stress gehabt. Das war also die Arbeit. Das war rein die Arbeit, weshalb ich wirklich monatelang gebraucht habe, um wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. Und hier ist ja keine Rentenkasse oder solche Sachen, die das auffängt, sondern du lebst bei all solchen Sachen, wie auch zu Corona-Zeiten, nur aus deinem Ersparten. Und das muss man, darf man hier nie vergessen, wenn man hier etwas neu aufmacht. Du hast hier, du kannst nur dein eigenes Geld sparen. In Deutschland haben wir den Vorteil, das ist das Einzige, was wir als Deutsche einen Riesenvorteil haben. Wir scheitern hier, wir brauchen das Geld für den Rückflug. Das habe ich vor 10 Jahren auf ein extra Konto gepackt, da liegen meine 20.000 Baht für mein letztes Rückflugticket. Das haben wir nie angefasst und wenn es noch so knapp war.
Super interessant. Mensch, Thomas, ich könnte dir stundenlang zuhören, sage ich ganz ehrlich, weil das ist so spannend, was du uns hier alles so erzählst. Und da gibt es noch, ich denke mal, wir werden vielleicht dich auch in Kürze noch einmal einladen und werden über einige Sachen reden. Ich hätte eigentlich noch 100 Fragen, aber wir müssen auch so langsam jetzt zum Ende kommen, weil wir sind mit unserem heutigen Thema erstmal soweit durch. Stefan, möchtest du jetzt noch zum Abschluss noch was sagen?
Na, grundsätzlich möchte ich an Thomas meinen allerhöchsten Respekt und Hochachtung aussprechen. Wie schon vorher erwähnt, also ich schätze, dass 9 von 10 Unternehmen es in Pattaya nicht schaffen. Und es ist natürlich immer für mich auch aufregend, Landsmänner bzw. Gleichgesinnte zu treffen, die es quasi von null hier in Pattaya zu was gebracht haben. Es geht bei zu was bringen, geht es gar nicht darum, wie viel hat er auf der Kante oder wie viel hat er in den Jahren verdient, sondern einfach, dass er noch immer mit seinem guten Namen für Ehrlichkeit steht, für gutes Essen, für die bürgerliche Küche und vor allem auch dafür, dass Thomas ein Mann aus der Community ist. Wie schon vorher erwähnt, Thomas ist niemand, der Informationen absichtlich zurückhält oder jemanden ins Messer laufen lässt. Das muss man schon zugute halten. Und nach all den Jahren und wie gesagt, also für mich ist das immer eine unternehmerische Glanzleistung, in einem fremden Land sich ein Geschäft aufzubauen, das mit der Familie zu betreiben, davon auch leben zu können, davon eventuell Rücklagen bilden zu können und was für mich noch die allerhöchste Leistung ist, ein Projekt zu starten wie eben die Brauerei am Bratamnak und danach diese Selbstreflexion zu haben und sagen, na Leute, ich habe auch da Fehler gemacht und es war nicht umsonst, ich habe da was gelernt draus und das Schöne daraus, ich weiß jetzt wieder ein Stück mehr, was ich nicht machen will. Und diese Selbstreflexion, die sagt eigentlich schon alles über Thomas seine Persönlichkeit aus und wie gesagt, von deinem Leben hier, von deinem Lebenswerk, wenn ich so nennen darf, von deiner unternehmerischen Ganzleistung hier ziehe ich alle meine imaginären Hüte, Thomas, das meine ich von ganzem Herzen, wirklich, alle Achtung.
Ja, danke schön.
Ja, das war ein schönes Abschlusswort. Ja, Thomas, recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir werden noch mal eine Fortsetzung machen, weil wie gesagt, ich habe noch zig Fragen, die ich heute leider nicht mehr alle dir stellen konnte. Und ich glaube, du hast da noch bestimmt einiges, was du erzählen kannst aus deinem Leben hier in Thailand, was unsere Zuhörer interessieren wird. So, recht herzlichen Dank an euch beide, an Thomas, an Stefan und auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr heute in unserem Podcast-Studio wieder mit dabei wart und wir hören uns dann demnächst wieder.
Ganz wichtig, wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns über ein kurzes Kommentar und eine Anregung. Gerne auch eine Diskussion unten in unserem Kommentarfeed. Teilt unseren Podcast mit euren Freunden, Kollegen, Verwandten und mit allen, die Auswanderungsinteresse an Thailand zeigen. Wir wollen hier wirklich fachmännisches Wissen weitergeben, vermitteln und euch vor Fehler schützen, die wir eventuell schon gemacht haben und entsprechend unsere Erfahrungen in Thailand diesbezüglich weitergehen.
Wenn ihr auf Facebook aktiv seid, findet ihr uns in einer Facebook-Seite, die heißt Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Abonniert einfach uns dort auch, dann können wir dort in Verbindung stehen.
Genau, hier gibt es sehr anregende Diskussionen rund um das Auswandern in Thailand. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch der Gruppe entsprechende Anfrage schickt. Wir freuen uns über eure Beteiligung und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke fürs Vorbeikommen, Thomas. Wir sehen uns bestimmt wieder. Alles Liebe, alles Gute.
Ciao.
Tschüss.